Heute ist der vierte Advent. Ihr könnt mich auch gerne etwas leiser machen. Dankeschön. Heute ist der vierte Advent. Der vierte Advent ist der Advent der Freude. Freut euch in dem Herrn alle Wege. Also ich muss gestehen, die ganze Advents- und Weihnachtszeit ist jetzt nur nicht gerade an mir vorbeigerauscht, das kann ich nur nicht sagen. Das liegt vielleicht auch ein wenig daran, dass ich in der Adventszeit einige Dienste hatte. Das ist der Grund, warum ich leider auch nicht dann entsprechend hier sein konnte. Aber irgendwie ist Weihnachten bei mir noch ganz weit weg. Ich habe keine Ahnung, das ist ja schon nächste Woche eigentlich, am kommenden Samstag, aber ich bin überhaupt noch, das ist irgendwie noch nicht so richtig da. Also ich vermute mal, dass das jetzt kommt und ich würde mal vermuten, also Weihnachten kommt ganz sicher, aber ich meine, so Gott will und wir leben, für uns und Jesus nicht vorher, sagen wir mal, wahrhaftig wiederkommt. Ich vermute mal, dass es dem ein oder anderen von uns ähnlich geht. Das hängt damit zusammen, dass wir halt noch sehr viel haben vor Weihnachten, müssen noch sehr viele Termine erledigt werden. Das muss noch, und wer im Geschäftsleben ist, nicht wahr? Irgendwelche Umsatzziele müssen gegebenenfalls noch erreicht werden. All diese Dinge, die uns so alltäglich beschäftigen und befassen und uns sozusagen in Atem halten, spitzen sich manchmal gegen Ende des Jahres etwas zu. Und nicht selten ist es so, dass dann tatsächlich im Dezember der Stresspegel bei manchen etwas steigt. Aber gut, hoffen wir das Beste. Diesmal ist ja der Advent ziemlich lang. Manchmal ist es ja so, da ist der vierte Advent und dann kommt schon am Montag oder Dienstag oder so Heiligabend. Diesmal haben wir noch eine ganze Woche zusätzlich. Und das könnte in der Tat eine Chance sein, sich vielleicht doch noch ein wenig auf Weihnachten einzustimmen. Freude. Darum geht es. Also ich bin wirklich, muss ich sagen, erstaunt und überrascht und in gewisser Hinsicht auch berührt, wie Gott das macht. Also jetzt in den Gebeten und auch in den Liedern ist im Grunde genommen genau das Thema so als Grundtenor drin gewesen, worum es heute in der Predigt gehen soll. Das war überhaupt nicht abgesprochen. Und von daher glaube ich, dass Gott uns vielleicht heute Morgen dem einen oder anderen, vielleicht auch uns allen, an dieser Stelle etwas sagen möchte. Der Predigttext, ich habe eine Folie mitgebracht, die können wir gerne mal reinmachen. Der Predigttext ist heute eigentlich recht kurz. Es geht um das Thema, Jesus kam, um zu retten. Der Advent oder die Zeit des Advents ruft uns ja verschiedene Aspekte der Wiederkunft Jesu und überhaupt des Kommens Jesu in Erinnerung. Ein Aspekt ist natürlich die Wiederkunft Jesu, dass Jesus wiederkommen wird, darauf warten wir, darauf wartet die Gemeinde. Komm, Herr Jesus, komm bald, nicht? Der Geist und die Braut sprechen, komm. All diese Dinge, die wir in der Offenbarung finden, auch und auch in einer ganzen Reihe anderer Schriften im Neuen Testament, Jesus kommt wieder. Dann natürlich, dass er in diese Welt gekommen ist und auch hier unterschiedliche Aspekte und heute soll es darum gehen, Jesus kam, um zu retten. Wozu kam Jesus eigentlich? Warum kam Jesus in die Welt? Wir würden sagen, ja gut, weil er diese Welt liebt. Das ist richtig. Jesus liebt diese Welt, gar keine Frage. Ja, aber was ist denn dann das Besondere dieser Liebe Jesu zu der Welt? Wieso muss er denn dann kommen? Er kann die Welt doch auch so lieben, ohne kommen zu müssen. Das ist doch mal eine ganz interessante Frage. Denn er liebt die Welt ja jetzt auch, ohne dass er als Mensch auf dieser Erde wäre. Also Jesus ist da, unsichtbar, jetzt wieder in dieser göttlichen Gestalt, in der er vor seiner Menschwerdung auch war, aber liebt die Welt ja jetzt auch. Warum also muss Jesus oder ist Jesus gekommen als Mensch, als Ausdruck sozusagen seiner Liebe? Das ist eine ganz interessante und spannende Frage. Und die Bibel gibt uns hier eine Antwort auf diese Frage. Ich möchte das mal versuchen, ein wenig deutlich zu machen, anhand eines einzigen Verses. Also die Predigt geht heute über einen einzigen Vers. Es kommt nicht oft vor, dass ich nur über einen einzigen Vers predige, und die meisten Predigten gehen ja auch eigentlich über mehrere Verse. Aber diese heute geht über einen einzigen Vers. Es ist Lukas 19, Vers 10, und dort heißt es: Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Ich möchte drei Gedanken mal ein wenig entfalten. Drei Gedanken, die uns hier leiten sollen, was das jetzt nun bedeutet. Und vor allen Dingen auch, was das für uns als Gemeinde Jesu in dieser heutigen Zeit, in dieser Gegenwart bedeuten kann. Zum einen, der Sohn Gottes kam als Menschensohn. Gerade im Lukas-Evangelium wird Jesus immer wieder als der Menschensohn bezeichnet. Wir sagen ja, wieso denn Menschensohn? Jesus ist doch der Sohn Gottes. Wieso ist jetzt der Sohn Gottes der Menschensohn? Nun, die Antwort gibt die Bibel uns an verschiedenen Stellen. Ich habe jetzt mal eine Stelle hier herausgegriffen aus Philipper 2. Da heißt es: Er, der in göttlicher Gestalt war. Jesus war vorher sozusagen bei Gott. Wir haben schon im Laufe dieses Jahres einiges zum Thema Dreieinigkeit gehört, haben da über manches nachgedacht. Also mit anderen Worten, Jesus war vorher auch schon da. Jesus war nicht erst da, als er auf die Erde kam. Er war vorher schon da. Allerdings nicht als Mensch, aber er war da. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst. Hier steht im Urtext ein Wort, das man auch benutzt für beispielsweise einen Wassereimer. Kennen wir alle von zu Hause, einen Wassereimer umstoßen und auskippen. Also dieses Auskippen sozusagen eines Eimers beispielsweise mit irgendeiner Flüssigkeit drin. In Jesus, in der Menschwerdung, hat Gott in Jesus sich sozusagen ausgekippt. Geradezu. Was für ein schönes Bild. Er hat sich seiner göttlichen Gestalt entäußert und nahm Knechtsgestalt an. Das ist wie wenn wir Ameise werden würden. So ungefähr muss man sich das vorstellen. Ja, sind wir mal Ameise und gehen mal in den Ameisenbau rein und gucken mal, was da so los ist. In die Welt sozusagen der Ameisen. Nahm Knechtsgestalt an und ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Das ist das Besondere bei der Gottessohnschaft. Da gab es übrigens in der alten Kirche, in der frühen Christenheit, also etwas später als Urgemeinde, gab es eine Riesendiskussion. Ja, wenn Jesus Gott ist, wie kann er denn ein richtiger Mensch sein? Wie kann Gott sozusagen als Mensch kommen? Und da gab es manche, haben gesagt, die nannte man die Doketisten, das muss man sich nicht merken. Und die haben gesagt, ja, Jesus hatte eigentlich nur einen Scheinleib. Der hatte überhaupt gar keinen richtigen Leib. Der hatte überhaupt gar keinen richtigen Körper sozusagen, sondern das war alles nur zum Schein. Die Bibel sagt uns etwas anderes und das ist genau mit diesem Begriff gekennzeichnet, der Menschensohn. Jesus wurde tatsächlich von einer Frau, auf dieses Thema werden wir gleich auch noch zu sprechen kommen, geboren als Mensch. Sozusagen wie jeder andere Mensch auch. Jesus war wirklich ein Menschensohn. Der Gottessohn war ein Menschensohn. Das heißt, er war ganz und gar Mensch. Er war übrigens auch kein Mischwesen. Wie stellt man sich das denn vor, diese ganze Geschichte mit Maria und der Jungfrauengeburt und so weiter? Der Heilige Geist überschattete sie. Also manche sind versucht, das ist mir immer wieder mal begegnet, manche sind versucht zu denken, muss ich das irgendwie vorstellen, nicht? Manche sind versucht zu denken, dass sozusagen der Heilige Geist, es ist ja, wir kennen ja Biologie, nicht? Das ist ja für uns alle nichts Neues, die ganze Geschichte auch mit den Zellen und so weiter und Eisprung und so. Und jetzt gibt's Menschen, die sozusagen tatsächlich versucht sind zu denken, dass sozusagen die Zelle von Maria der eine Part von Jesus sei und der Heilige Geist sozusagen den männlichen Teil übernommen haben soll. Nun, das hört sich im ersten Moment vielleicht relativ plausibel an, ist aber absolut unbiblisch, um es mal von vornherein zu sagen, und zwar aus folgendem Grund. Und hier sind wir bei einem Thema, was in diesem Zusammenhang außerordentlich wichtig ist, nämlich bei der Frage, ob Jesus tatsächlich von der Jungfrau Maria geboren wurde. Ist ja heute in Diskussion, auch in manchen Gemeinden kommt das sogar, ja, ist doch eigentlich egal, ob Jesus nun von der Jungfrau geboren wurde. Und selbst die neue Revision der Lutherbibel, ist jetzt eine neue Revision rausgekommen und so weiter, die ebnet das ein. Da wird dann einfach gesagt, ho, im Text steht eigentlich gar nicht Jungfrau, sondern steht junge Frau. Nun, ganz zweifelsfrei war Maria in der Tat eine junge Frau. Das ist völlig klar, weil damals im alten Orient, im alten Israel, hat man mit ungefähr, sagen wir mal, 14 oder 15 geheiratet oder wurde verheiratet, sagen wir es mal so. Ganz unterschiedlich, aber es waren keine Zwangsehen, das muss man dazu sagen. So, aber arrangiert und so. Aber sie war jung, war in der Tat eine junge Frau. Und der griechische Begriff, wie auch der hebräische Begriff hier an dieser Stelle, Betula heißt der nämlich, und im Griechischen heißt das Parthenos, heißt schlicht und ergreifend das, was wir klassischerweise unter einer Jungfrau verstehen, nämlich eine Frau ohne Intimerfahrung und so. Nach biblischem Zeugnis war Maria ganz zweifelsfrei eine Jungfrau. Nun will man sagen, okay, mag ja alles sein, aber wieso ist es das denn so wichtig? Ist doch eigentlich egal. Ich habe schon Diskussionen mit Menschen gehabt, die mir sogar versucht haben, weiszumachen, ja, Jesus ist eigentlich, so haben sie gesagt, also ich vertrete das definitiv nicht, Jesus sei der natürliche Sohn von Maria und Josef. Und ist sozusagen bei seiner Taufe, also am Jordan, gewissermaßen von Gott sozusagen zum Sohn Gottes erklärt und umgemodelt worden. Ja, was nicht sein kann, das nicht sein darf. Das scheint mir die Argumentation zu sein, was man sich nicht vorstellen kann. Aber die Frage ist ja, warum ist denn das so wichtig? Gerade auch im Zusammenhang mit unserer Frage nach der Errettung. Hier muss man die großen Zusammenhänge der Schrift beachten. Seit dem Sündenfall, und ich persönlich glaube daran, dass der Sündenfall historisch stattgefunden hat. Ich glaube auch daran, dass Gott den Menschen, und zwar zwei Menschen, erschaffen hat und die dann in Sünde gefallen sind. Also wenn das nicht historisch ist, wenn das nicht wirklich so geschehen ist, fällt die ganze christliche und biblische Heilslehre. Das muss man sich ganz klar mal vor Augen führen, welche Konsequenzen, wenn man das zu Ende denkt, das am Ende hat. Also, der Mensch war von Gott getrennt. Das ist das, was wir traditionell mit dem Begriff Erbsünde bezeichnen. Das hat nichts damit zu tun, dass Sünde biologisch vererbt wird. Das war ein Riesenmissverständnis im Mittelalter, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Es geht hier um diese ursprüngliche Sünde, um die Sünde, von der alles ausgegangen ist. Augustinus nannte das die Ursprungssünde. Und seitdem, seit diesem Fall, seit dieser Ursprungssünde sind wir alle, jeder Mensch, der Vergänglichkeit unterworfen. Das lesen wir im Römerbrief. Da heißt es, in Römer 5, Vers 18, Wie nun durch die Sünde des einen, einer, nicht symbolisch oder so, sondern wie durch die Sünde des einen die Verdammnis über alle Menschen gekommen ist, so ist auch die Gerechtigkeit des einen für alle Menschen, durch die Gerechtigkeit des einen für alle Menschen die Rechtfertigung gekommen, die zum Leben führt. Jesus ist sozusagen der zweite Adam. Gott setzt hier in Jesus nochmal komplett neu an. So wie der erste Adam praktisch geschaffen wurde, so wurde auch Jesus durch Gott komplett, ohne das Zutun irgendeiner irdischen Substanz, Zelle von Maria oder so, komplett neu von Gott hervorgebracht. Komplett neu. Ist ein komplett neuer Ansatz. Weil nämlich alle Menschen und auch Maria, alles Fleisch, wie die Bibel sagt, unter der Vergänglichkeit unterworfen war. Das heißt also, wenn eine Zelle von Maria oder was auch immer dabei gewesen wäre, dann wäre Jesus nicht sündlos gewesen, schlicht und ergreifend. Dann wäre auch er unter die Vergänglichkeit und Sünde verkauft seit Adam, unter dieser Reihe. Deswegen hat Gott komplett neu angesetzt hier bei Jesus. Und deswegen ist die christliche Lehre, die biblische Lehre von der Jungfrauengeburt Marias eine ganz zentrale Lehre. Und das wussten die Urchristen schon, das wusste die alte Kirche schon. Deswegen ist auch dieser Punkt in das apostolische Glaubensbekenntnis reingekommen. Nicht, kennen wir ja christliches Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und so weiter. Und dann steht da bei Jesus drin, geboren von der Jungfrau Maria. Das steht nicht drin, weil das eine Nebensache gewesen wäre, sondern weil das ein ganz zentraler Punkt ist, ein ganz zentraler Punkt unserer Lehre. Und jetzt, also ich frage mich manchmal nicht, dann gehen dann zu Weihnachten mindestens einmal im Jahr, gehen manche in die Kirche und kriegen dort nichts anderes zu hören, als das, dass ihnen dann gesagt wird, oh ja, das, was in der Bibel steht, das muss man eigentlich gar nicht so glauben. Das ist fatal. Das ist doch eine Riesenchance, das Evangelium zu verkündigen. Wir halten fest, mit den Worten der Heiligen Schrift, es war so wie es geschrieben steht. Jesus ist gekommen als Mensch, als der Sohn des lebendigen Gottes. Und Gott hat in ihm einen kompletten Neuansatz gemacht. Und diese Gerechtigkeit, der Römerbrief hier spricht, das ist eben, dass er komplett seiner Natur nach sündlos war. Das ist wichtig. Kraft seiner eigenen Natur. Wir sagen, Jesus hatte keine Sünde. Das bedeutet nicht nur, dass er nie im Leben etwas falsch gemacht hat, sondern dass Jesus sündfrei war, nicht so wie wir sozusagen der Vergänglichkeit unterworfen, Kraft seiner irdischen Natur. Das liegt daran, dass er eben zwar ein richtiger Mensch war, aber eben ein neuer, ein zweiter Adam sozusagen. Jesus war Kraft seiner Natur sündlos und im Prinzip unsterblich. Kraft seiner eigenen Natur hätte er nicht sterben können. Das wäre unmöglich, weil er ohne Sünde war. Die Bibel sagt uns, der Sünde Sold ist der Tod. Dass Jesus dann doch gestorben ist, das war, weil er unsere Sünde auf sich genommen hat. Er hat letztlich unseren Tod auf sich genommen. Er ist letztlich unseren Tod gestorben, stellvertretend. Nicht seinen eigenen, weil er musste nicht erlöst werden. Das ist sehr wichtig. Und dann heißt es hier in Römer 8, Vers 1, so gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Und auch das ist ein ganz wichtiger Teil der Botschaft, auch der Weihnachtsbotschaft. Wenn man jetzt so durch die Straßen geht, ich meine, das hat ja auch was Charmantes an sich und in gewisser Weise auch was Romantisches. Nicht, die Deutschen gelten ja auch so ein bisschen als das Volk der Romantiker und so die deutsche Weihnacht und so ist ja irgendwie auch in gewisser Weise ein Exportschlager für manche. Und überall in den Geschäften säuselt es und die Englein singen und alles ist schön und leise rieselt der Schnee. Bei uns rieselt er noch nicht. Vielleicht rieselt er ja noch und dann ist in der Wettervorhersage nicht, da geht's dann darum, ja, haben wir jetzt weiße Weihnachten oder nicht und so. Ja, das ist so dieses Ideal und gerade bei uns im Schwarzwald, nicht, wenn dann so die Tannen mit Schnee und so, ist ja auch toll, also sagenhaft, muss ich schon sagen. Und so feiern sie überall Weihnachten. Also in Japan wird teilweise Weihnachten gefeiert, überall auf der ganzen Welt. Also das heißt, dieses Fest ist im Grunde genommen so eine Art, wie soll ich sagen, romantisches Gefühls, so ein romantischer Gefühlshabitus, den man gerne irgendwie mitmacht. Völlig losgelöst von der eigentlichen Botschaft. Die eigentliche Botschaft ist, dass Jesus gekommen ist, zu suchen und zu retten. Ja, wovon denn? Was verloren ist. Ohne Jesus sind wir verloren. Das ist die Botschaft. Nun ist ja die Zeit des Grillens, sagen wir mal, für die meisten rum, wobei es auch wohl ambitionierte Wintergriller gibt. Da macht man den Grill an. Also dazu habe ich mich jetzt ehrlich gesagt noch nicht durchringen können, wobei das ja auch sicherlich mal eine ganz interessante Erfahrung wäre. Ein schönes Steak bei leise rieselt der Schnee. Wunderbar. Jetzt ist die Zeit der Holzöfen gekommen. Und ich liebe den Holzofen auch. Und das ist sehr schön, wenn man den dann anmacht. Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir einen haben können. Das ist, den haben wir auch von Norddeutschland mitgebracht und so. Auf jeden Fall, wenn es dann so richtig kalt ist, kann man den anmachen und dann kommen die Holzstücke da rein. Und dann sieht man, wenn man so ein Holzstück reintut, das wird dann so langsam, fängt es und dann wird es so langsam Stück für Stück aufgefressen vom Feuer. Dieses Bild benutzt die Bibel für unsere Situation, für die Situation des Menschen. Jeder Mensch ist ohne Jesus wie so ein Holzscheit auf dem Feuer. Egal ob beim Grillen, gut, aber Holzkohle zieht das Beispiel natürlich nicht, ist klar. Aber kann man mal mit Feuer, mit Holz grillen, Buchenholz und so, macht sich gut. Jeder Mensch, wir sind in dieser Situation ohne Jesus. Wir sind gerettet wie ein Holzscheit sozusagen aus dem Feuer heraus. Das ist die Situation. Die Bibel spricht hier mit sehr klaren und harten Worten. Sie spricht hier von der Verlorenheit. Wir sind ohne Jesus auf ewig verloren. Also es geht gar nicht so sehr darum, jetzt hier auf dieser Erde so eine Art unsichtbaren Freund die ganze Zeit dabei zu haben, dem man auch schön alles erzählen kann und so. Das ist Jesus selbstverständlich, das ist ja überhaupt gar keine Frage. Das ist aber nicht der Kern des Evangeliums. Der Kern des Evangeliums, der Kern der christlichen Botschaft ist nicht, dass wir jetzt sozusagen für den Rest unseres Lebens einen unsichtbaren Freund um uns her haben. Das ist Jesus. Der Kern des Evangeliums ist, dass er gekommen ist, um uns zu retten. Für die Ewigkeit. Die entscheidende Frage ist die, wo verbringe ich eigentlich die Ewigkeit? Unser Leben hier ist zeitlich. Irgendwann ist vorbei. Ich beschäftige mich viel mit Geschichte und auch gestern hatte ich ein Seminar in der Schweiz. Da ging es dann auch um irgendwelche großen Leute, die dann mal gelebt haben. Ja, sie haben gelebt, sie haben dann irgendwas gemacht, irgendwas verzapft oder mal auch was Gutes gemacht und so. Und irgendwann war Schluss. Das Grab ist in Tübingen oder das Grab ist hier. So ist das nun mal. Unser Leben ist zeitlich und begrenzt. Und die große Freude, das Evangelium ist, dass Jesus gekommen ist, um für uns sozusagen ein Tor zu öffnen in die Ewigkeit. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit, dass der König reinkommt. Wir sollen unsere Herzen aufmachen und dann öffnet sich dieses Tor der Ewigkeit und wir gehen hinein, wenn wir denn gehen. Ist das nicht wunderbar? Das ist doch eine Perspektive. Dieses Leben hier ist nicht alles. Und wir sind nicht auf ewig verloren. Dann ein zweites. was wir auch sehen hier in Lukas 19. Lukas 19. Jesus kam, um uns aufzusuchen. Der Menschensohn kam zu suchen. Jesus sucht. Er sucht uns. Also dieses Suchen haben wir auch immer wieder im Neuen Testament, wo Jesus sich sozusagen regelrecht auf die Suche macht. So, jetzt könnte man doch sagen, ja, wieso? Jesus ist doch sowieso überall. Er umgibt uns von allen Seiten. Wir hatten heute Morgen schon Psalm 109, ein wunderbarer Psalm. Ich liebe diesen Psalm. Was für ein Psalm. Gottes Wort überhaupt ist gut. Warum nun macht sich Gott auf die Suche? Warum sagt uns das die Bibel? Das ist natürlich, sagen wir mal, figurativ, das heißt im übertragenen Sinne. Das heißt, Jesus kümmert sich um jeden Einzelnen. Das heißt, der Einzelne ist ihm nicht egal. Wir sind nicht eine Nummer. Wenn man so manchmal bei Behörden nicht, da muss man eine Nummer ziehen. Da zieht man eine Nummer, auch an manchen Bahnhöfen. Ich bin mal am Bahnhof unterwegs und so. Dann bin ich an den Schalter. Hier haben Sie eine Nummer gezogen. Oh, nee, also nochmal zurück, Nummer ziehen. Man will die auch nicht vordrängeln, ist ja auch nicht gut. Also zurück, Nummer ziehen. Nummern. Nun, das macht natürlich auch in gewisser Weise Sinn bei solchen Dingen. Aber wir sind als Menschen keine Nummern. Du bist keine Nummer vor Gott. Du bist wertvoll, du bist wichtig. Und Gott geht dir nach. Das ist das, was die Bibel uns hier sagt, dass Jesus dem Einzelnen nachgeht. Und wenn du denkst, ich bin ganz weit weg von Jesus, Jesus geht dir nach. Wir haben wunderbare Gleichnisse, auch im Lukas-Evangelium vom verlorenen Schaf. Einer hatte 100 Schafe und plötzlich war eins weg. Hat sich verirrt oder so, da gibt es ja dann in Kinderbibeln, ist das ja alles ausgemalt und so weiter. Lässt die 99 zurück, um diesem einen einzigen Schaf nachzugehen. Wo bist du, mein Freund, sagt Jesus, wo bist du? Komm zu mir, wo bist du? Ist das nicht schön, dass Jesus so ist? Oder der verlorene Groschen. Der Frau und ich hatte Groschen, plötzlich ist der Groschen weg. Nun, ein Groschen, das war schon was, also so ein Silbergroschen, nicht wahr? Da konnte man wirklich, konnte man den ganzen Tag von leben. So ein Tagelöhnerlohn eigentlich. Und auch hier, so ist Jesus und dann wird er gesucht und dann wird er gefunden. Was für eine Freude. Und dann wird er angerufen, ich habe den Groschen wiedergefunden. Wow, super, kommt alle zum Kaffeekränzchen und dann backe ich noch einen Kuchen und dann trinkt man eine Tasse Kaffee. Das muss gefeiert werden. Und so spricht die Bibel davon, wenn wir Jesus finden, wenn du Jesus findest, wenn du zu Jesus kommst, dann wird gefeiert im Himmel. Da ist Freude im Himmel über jeden Sünder, der umkehrt, das heißt, der zu Jesus kommt und endlich bei Jesus angekommen ist. Das ist die biblische Botschaft. Wow! Nicht mehr in diesem Feuer, nicht mehr auf diesem Weg ab in die Verlorenheit. Nein, raus da! Wunderbar, endlich bei Jesus. Endlich gerettet. Freude im Himmel über jeden Sünder, ja, das sind wir, über jeden Sünder, der umkehrt. Oder der verlorene Sohn. Der verlorene Sohn. Der auszieht, alles verprasst, seine Gaben sozusagen durchbringt, sein Erbe durchbringt, alles, wie man bei uns sagt, auf den Kopf haut. Ich weiß nicht, wie man im Schwäbischen oder Badischen dazu sagt, aber da gibt es bestimmt auch entsprechende Begriffe. Da bin ich mir ziemlich sicher. Der verlorene Sohn, da kommt er abgebrannt zurück. Und Gott steht nicht da, oh, siehst du, nicht wahr, ich habe dir ja gesagt. Und wenn du von vornherein auf mich gehört hättest und so, wie das ja manchmal so ist und wie wir dann vielleicht gelegentlich geneigt wären zu reagieren, nicht? Ich meine, er hätte ja recht gehabt. Er hätte ja recht gehabt. Wenn er es gemacht hätte, wäre manches erspart geblieben und so weiter. Und das ist eben die Liebe des Vaters, die wir auch in manchen Lobpreisliedern so besingen. Die Liebe des Vaters. Der Vater macht jetzt hier in dem Moment keine Vorwürfe. Wenn du zu Gott kommst, macht keine Vorwürfe. keine, vielleicht denken wir mal, ich habe immer wieder Menschen getroffen, oh, eigentlich bin ich gar nicht gut genug, jetzt zu Gott zu kommen. Weil wenn man zu Gott kommt, so vielleicht die Idee, oh, da muss ich erst mal anhören, was habe ich jetzt mal alles falsch gemacht? Und das weiß Gott sowieso. Da ist die Liebe, dass da kommen keine Vorwürfe. Wichtig ist, dass wir zu ihm kommen. Wichtig ist, dass wir nach Hause kommen. Zu Jesus kommen heißt nach Hause kommen. Und der Vater im Himmel hat die Arme schon ausgestreckt und empfängt uns und macht nichts anderes, als uns erstmal in den Arm nehmen. So, und dann geht's weiter. Wunderbar. Und dann kommen die neuen Kleider. Da wird erstmal ein Fest gefeiert. Da schlachten sie wieder. So ein Braten, so wird gegrillt, könnte man sagen. Steak. Wunder. Ja, das ist dann erstmal dran. Schön, dass du da bist. Das ist die Liebe Gottes, weil du warst verloren und bist jetzt gefunden. Er war verloren und ist gefunden. Freude über einen Sünder, der Buße tut, über einen Menschen, der Jesus noch nicht kennt. Vielleicht ist jemand hier unter uns da, der Jesus noch nicht persönlich kennt. Dieses Wort gilt Ihnen. Dieses Wort gilt dir. Dann beim dritten. Jesus kam, um uns aus der Verlorenheit zu erretten. In dem, was wir bisher gesehen haben, kam das ja schon deutlich zum Tragen. Aber ich möchte trotzdem noch mal den Blick darauf werfen, weil die Bibel das so ausdrücklich sagt. Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Auch hier ein Vers. Das ist ganz gewiss wahr, dass Jesus in die Welt gekommen ist, die Sünder zu erretten. Sünder ist nicht nur einer, der mal gelegentlich was falsch macht. Das natürlich auch, nicht? Die Sünde ist ja auch immer die falsche, die böse Tat. Sondern wenn die Bibel davon spricht, dass wir Sünder sind, dann heißt das, ein Mensch, der von Gott getrennt ist. Der nicht mit Jesus lebt. Der keine persönliche Beziehung mit Gott hat. Das ist nach der Bibel ein Sünder. Also der Begriff Sünder hat mehrere Bedeutungsebenen, kann man sagen. Aber das ist so die Grundebene. Ein Sünder sind wir auch, wenn wir sündige Dinge tun, selbstverständlich sind wir auch Sünder. Und das bleiben wir in gewisser Weise auch wenn wir Jesus kennen. Das ist ja nicht, dass wir dann plötzlich alle perfekt sind, sondern bleiben wir in diesem Sinne, dass wir auch noch Fehler machen, in diesem Sinne bleiben wir dann auch noch Sünder. Aber das Grundsätzliche, die erste Bedeutung des Sünders, ein Mensch, der getrennt von Gott ist, der Gott nicht kennt, aber Gott möchte uns kennenlernen, Gott möchte sie, Gott möchte dich kennenlernen. Das ist, er geht uns nach, er sucht den Einzelnen, das Schaf, den verlorenen Sohn und so weiter. Und wir sind von Natur aus verlorene Söhne. Dass Jesus Christus in die Welt gekommen ist, die Sünder zu erretten, unter denen ich der Erste bin, sagt der Apostel Paulus. Paulus überhebt sich nicht. Er sagt, ich bin besser. Die christliche Gemeinde, und da denke ich schon seit einiger Zeit drüber nach, die Aufgabe der christlichen Gemeinde oder uns als Gemeinde ist es nicht, das Verhalten anderer Menschen zu beurteilen. Sagen, oh, da falsch, da falsch, da falsch, überall alles irgendwie falsch und wir sind jetzt hier und machen unser Ding und so gucken, dass wir es möglichst richtig machen, aber da nicht, wir neigen dazu, ich auch, wir neigen dazu, alles irgendwie so zu beurteilen. Gut, wir sollen ja auch wachsam, das ist ja gar keine Frage. Und natürlich wollen wir Stellung beziehen zu dem, aber Jesus, als Jesus gekommen ist, ist er weniger gekommen, um jetzt hier zu beurteilen, sondern schlicht und ergreifend, um zu erretten. Und da ist eine Dimension drin, die ganz tief, eine ganz tiefe biblische Dimension ist, nämlich die Nächstenliebe. Das Thema des barmherzigen Samariters. der buchstäblich unter die Räuber gefallen ist. Und darin erfüllt sich das. Darin erfüllt sich Gottes Herz. Dem Verlorenen, der jetzt sozusagen da liegt und regelrecht zugrunde geht, der da am halbtot liegt, weil er in diese Situation hineingekommen ist, der barmherzige Samariter geht einfach hin und hilft. Der fragt nicht erst so, woran glaubst du denn eigentlich und so, dass man eine schöne Diskussion machen. Hast du auch die richtigen Papiere dabei? Krankenkassenkarte oder so? Gab es ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. All diese Dinge, die man hier vielleicht, die natürlich für uns sicherlich bedeutsam sind, das ist ja gar keine Frage. Aber es geht ja hier um etwas anderes. Die bedingungslose Bereitschaft zur Nächstenliebe gehört auch dazu. Darin spiegeln wir Jesu Wesen wieder, das gekommen ist, um Verlorene zu erretten. Also nicht nur jetzt im Blick auf die Ewigkeit, sondern das fängt hier schon an. Das Thema der Nächstenliebe schwingt hier mit. Das dürfen wir nicht ausblenden. Wir lesen diese Verse, geht mir ja auch so, nicht gerne nur im Blick auf ewige Dinge. Es geht auch schon um diesseitige Dinge. Jesus kam auch und hat hier auf dieser Erde schon Menschen geholfen. Er hat geheilt. Er hat geholfen, er hat aufgerichtet, er hat getröstet. Er hat wunde Herzen verbunden, hat Vergebung zugesprochen. All diese Dinge gehören sozusagen im menschlichen, irdischen Vorfeld dazu. Jesus kam, um uns aus der Verlorenheit zu retten. Was können wir tun, um vielleicht auch Menschen in ihrer Not zu helfen? Wir haben es eben gehört, nicht diese hungernden Menschen teilen beispielsweise. Gutes zu tun und mit anderen zu teilen, vergesst nicht. Denn das gefällt Gott. Aber diese andere Perspektive ist natürlich auch da. Zum Beispiel im Johannesevangelium, das ist Johannes 5. Johannes 5, Vers 24, da heißt es, wer mein Wort hört, sagt Jesus, und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Es geht um das ewige Leben. Und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Wunderbar. Ja, ewiges Leben. Dann in 2. Petrus. Es ist 2. Petrus 3, Vers 7. Da heißt es, wenn wir denken, ach ja gut, ist doch schön und in Deutschland leben wir auch so ein bisschen auf so einer Insel, denke ich manchmal. Aber die biblische Botschaft ist hier ganz eindeutig. Da heißt es, so werden auch der Himmel, der jetzt ist, und die Erde, also die Erde, durch dasselbe Wort aufgespart für das Feuer. Bewahrt für den Tag des Gerichts und der Verdammnis der gottlosen Menschen. Das kommt. Das Ende dieser Welt kommt. Nun, ich bin jetzt, gehöre nicht zu denjenigen, die immer nur und Offenbarung der Antichrist und dann arme Würstchen und dann alles Mögliche. Wobei, wir sollen wachsam sein. Aber diese Botschaft ist uns nicht gesagt, um uns Angst zu machen, sondern einfach damit wir die Zeichen der Zeit erkennen können. Und dass wir nicht der Versuchung anheimfallen, dass wir denken, hier geht das immer so weiter. Das geht hier nicht immer so weiter. Die Bibel sagt, dass diese Erde irgendwann ein Ende haben wird und Gott wird einen neuen Himmel und eine neue Erde machen. Wie er das macht, das wissen wir nicht. Das wird kommen, wie es kommt, aber es kommt. Es kommt. Kommt. Gut, wenn man vorbereitet ist. Wie gesagt, das ist keine Botschaft, um den Menschen Angst zu machen, sondern die Botschaft ist, dass Jesus gekommen ist. Und es wurde immer wieder so die Frage gestellt, sogar schon zu biblischen Zeiten, ja, wo bleibt er denn? Jesus kommt ja bald. Und dann gibt es eine einzige Antwort darauf. Gott verzögert nicht seine Verheißung. Gott verzögert da nicht, er zieht das nicht mutwillig in die Länge, um unsere Geduld sozusagen auf die Folter zu spannen. Sondern sein Ziel ist, und deswegen läuft das Evangelium, deswegen predigen wir, deswegen bezeugen wir Jesus mit allen Möglichkeiten und in den verschiedenen Gaben, die wir haben, gehört alles dazu und wirkt zusammen. Gottes Ziel ist, dass die Menschen, dass jedermann zur Buße finde, dass die Menschen die Möglichkeit haben, auch noch dabei zu sein. Gott möchte, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist Gottes Ziel. Gott hat kein Gefallen am Tod des Gottlosen, steht ganz deutlich in der Schrift. Gott hat da keinen Spaß dran, das gefällt ihm nicht. Er möchte, aber die Entscheidung überlässt er uns. Gott zwingt keinen. Aber er tut alles, um uns sozusagen den Weg zu kehren, um die Tore zu öffnen, dass wir eigentlich nur noch Ja sagen müssen. Mehr nicht. Alles hat Gott vorbereitet. Steht alles bereit. Das ist die Botschaft. Schön, wenn wir den Mut haben, hier in seine Hände einzuschlagen, zu sagen, ja, wenn das stimmt, dann möchte ich auch mit Jesus leben. Ja, genau, so ist es. Möchte ich auch. Und möchte bei ihm bleiben. Amen.